So, wir können weitermachen. Sind alle gestärkt?
Nein.
Ja, natürlich ist es immer die Stunde, wo man mit sich selbst ringt und sagt, irgendwie sind wir jetzt aufmerksam, sind wir müde. Ich plädiere für Aufmerksamkeit und stehen noch zwei spannende Runden jetzt mit zwei spannenden Vorträgen bevor. Und zwischendurch noch der Werbeblock. Da vorne am Eingang liegt auch noch ein Zettel für das nächste Symposium dieser Art unter dem spannenden Titel Parteipolitik als Marke. Da geht es also um das Problem von Marketing und Politik und Werbung. Da empfehle ich auch, sich rechtzeitig anzumelden, damit wir das Programm dann noch schöner gestalten können und noch spannender und auch mal in die Situation kommen, ganz, sagen wir mal, zu sagen, wir teilen das, wir machen noch eine Nachfolgeveranstaltung, weil so viele Anmeldungen sind. Alles dieses. So, jetzt geht's weiter. Gleich ohne Zeitverzug, weil wir schon etwas, damit wir nicht drängeln müssen am Ende. Herr Nico Swintek aus S. Duisburg. Wie? Swintek. Ja, jetzt geht das wieder los. Also Herr Nico Swintek wird uns etwas erzählen über die Parameter der Koalitionsbildung und die Konsequenzen für die Regierungsbildung. Und Dan Haff wird dann im zweiten Teil im Vergleich, da kann man ja auch dann, das kannst du selber auch halten, dann am Ende auf Studien, die schon seit längerem getrieben werden von ihm und Kollegen, auf das Problem der horizontalen und vertikalen Integration der Linksparteien der Grünen im Vergleich zu sprechen kommen. Jetzt aber, Herr Swintek, erstmal, Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. In den ersten beiden Vorträgen wurde vieles bereits angesprochen, was auch Thema in meinem Vortrag ist, aber vielleicht kann ich das ein bisschen aufgreifen und systematisieren. Es knüpft auch, glaube ich, ganz gut an den Vortrag von Herrn Niedermeyer an und er hat gesagt, er stellt uns einen Analyserahmen zur Verfügung, den ich auch gerne aufnehme. Ich möchte in meinem Vortrag aus der Koalitionstheorie bzw. Forschung die Faktoren herausarbeiten, die die Bildung von Koalitionen beeinflussen und die dann für das deutsche Parteiensystem durchspielen. Ganz knapp und kurz nochmal die Grundlagen. In parlamentarischen Regierungssystemen werden Regierungen in der Regel von Mehrheiten im Parlament gestützt. In Parteiensystemen, in denen mehr als zwei Parteien miteinander konkurrieren, kann es gut vorkommen, dass keine einzelne Partei eine Mehrheit erhält. In diesem Falle müssen Parteien bei der Regierungsbildung bzw. Koalitionsbildung kooperieren. Koalitionen sind Zweckbündnisse von Parteien auf Zeit zur Installierung und befristeten Stützung einer Regierung und Durchsetzung eines gemeinsamen Programms. Somit gibt es zwei Anreize für Parteien, Koalitionen einzugehen. Das sind erstens die Regierungsämter, die sie erhalten, und zweitens die Möglichkeit, ihre politischen Ziele umzusetzen. Deutschland ist eine Koalitionsrepublik, alle Bundesregierungen waren Koalitionsregierungen und in den Bundesländern sind etwa 60% der Regierungen Koalitionsregierungen. Da Koalitionen von Parteien gebildet werden, ist das Format des Parteiensystems, das haben wir auch schon gehört, eine kritische Variable, um die Bildung zu verstehen. Das deutsche Parteiensystem lässt sich ganz grob in drei Phasen einteilen, das haben wir heute früh auch schon gehört. Das Dreiparteiensystem war es relativ einfach, es gab die beiden Großparteien und die FDP als Zünglein an der Waage, auf Länderebene auch alle Koalitionen, deshalb eine allgemeine Koalitionsfähigkeit. Mit Herausbildung der Grünen kann man sagen, bildete sich so etwas wie ein Lagerparteiensystem heraus. Da waren es dann die schwarz-gelbe Koalition, die der Rot-Grün gegenüberstand, allerdings auf Länderebene wiederum auch lagerübergreifende Bündnisse. Und jetzt mit Etablierung der PDS, jetzt die Linke, haben wir also ein fluides Fünf-Parteien-System. Und was dieses Fluide bedeutet, die offene Wettbewerbssituation, haben wir auch schon ausführlich gehört. Jetzt die Frage, die auch schon gestellt wurde, was bedeutet das für die Regierungs- bzw. Koalitionsbildung? Ich habe nochmal die Faktoren gebündelt in einem Analyseraster. Welche Faktoren nehmen nun Einfluss auf die Koalitionsbildung? Nach der Definition, nach der klassischen Definition von Downs sind Parteien Organisationen, die das Ziel verfolgen, ihre Mitglieder in Ämter zu bringen, wozu sie in Wahlen antreten, mit dem Ziel, Stimmen zu maximieren. Die frühe Koalitionsforschung, Ryker, ist da als Beispiel zu nennen, setzten dementsprechend darauf, dass sich eigentlich immer die minimalen Gewinnkoalitionen bilden würden. Allerdings stellt sich leicht heraus, dass diese Regel zu einfach ist, um die tatsächlich entstehenden Koalitionen zu erklären. Aber zwei wichtige Punkte lassen sich eben ableiten daraus. Das Wahlergebnis ist ein direkter Faktor für die Koalitionsbildung. Einerseits natürlich, weil es die Grundlage für die Berechnung von Mehrheiten ist, aber andererseits auch, weil es eben Auswirkungen auf den Ämtergewinn hat, den Parteien zukommt. Parteien streben aber nicht nur nach Ämtern, das ist vielleicht eher eine US-amerikanische politikwissenschaftliche Sicht, sondern die europäische Politikwissenschaft hält gerne fest, dass sie eben auch politische Zielvorstellungen umsetzen. Policy Seeking wird das genannt. Also ob eine Partei einer Koalition beitritt, hängt davon ab, welche Schnittmengen sie bei den Inhalten mit den Partnern sieht. Die programmatische Kompatibilität ist damit ein zweiter direkter Faktor für die Koalitionsbildung. Das sind also die beiden direkten Faktoren. Es leuchtet unmittelbar ein, dass Parteien mit grundlegenden ideologischen Differenzen nicht zusammenarbeiten können. Schwieriger ist aber andersrum die Bestimmung der Kompatibilität, also wann sind denn genügend inhaltliche Gemeinsamkeiten da? In meinem Vortrag möchte ich zur Bestimmung der inhaltlichen Nähe und Distanz auf eine von Papi und Ciucano vorgenommene Wordscore-Analyse zurückgreifen. Die haben die Wahlprogramme 2005 analysiert. Ich werde das aber ergänzen, weil sich natürlich gerade nach diesen Wahlprogrammen auch noch einiges getan hat. Neben den direkten Faktoren bestehen Rahmenbedingungen, welche die Wahrscheinlichkeit von einzelnen Bündnissen beeinflussen. Franklin und Mackey nennen das in einem Aufsatz Vertrautheit oder Trägheit. Saalfeld kommt in einer Studie zur Koalition in Deutschland zu dem Ergebnis, dass Vertrauen eine ganz wichtige Variable ist. Das betrifft die persönlichen Beziehungen des Führungspersonals und damit zusammenhängt eben auch die Frage, ob es eine Koalition auf anderen Ebenen schon einmal gab, zum Beispiel auf anderen föderalen Ebenen, und wie diese auch von den Parteien bewertet wurde. So können Hürden für noch nicht praktizierte Bündnisse höher sein als für bereits ausprobierte. Und schließlich kommt die strategische Dimension hinzu. Die Parteiführung, die ja die Koalitionsverhandlung selbst führt, als strategisches Zentrum der Partei, bewertet die Konsequenzen einer Koalition für die kommenden Wahlen, also für den Gewinn von Wählerstimmen, das Vote-Seeking. Sie berücksichtigt dabei die Orientierung der Wähler und ihre Einstellung und ihre Präferenzen. Und hierzu werde ich Daten aus dem Politbarometer heranziehen. Ein zweiter Faktor ergibt sich aus der Kompatibilität. Wir haben es auch schon gehört, Herr Decker hat es gesagt. Es geht nicht nur darum, wo sehe ich Gemeinsamkeiten, sondern wie groß ist die Chance, dass ich die auch umsetzen kann im Regierungsalltag. Das betrifft einmal den Punkt, dass es in Dreierkonstellationen sicherlich schwieriger ist zu regieren als in Zweierkoalitionen und eben die Frage, welche Mehrheiten eine Konstellation im Bundesrat hat. Denn bei zustimmungspflichtigen Gesetzen muss eben auch der Bundesrat zustimmen. Diese Punkte möchte ich als Faktor Handlungsstärke mit einbeziehen. Und der letzte Punkt ist, dass die Parteiführung die mittel- bis langfristigen Folgen im Hinblick auf die eigene Wettbewerbssituation kalkuliert. Das fließt also auch noch mit ein. Bevor ich jetzt zu den einzelnen Optionen komme, möchte ich noch zwei Bemerkungen machen. Über große Koalitionen werde ich ausschließen. Das haben wir gehört, dass die in Deutschland keine große Rolle spielen. Zur Minderheitsregierung haben wir bereits auch einiges gehört. Das hängt eher vom institutionellen Setting oder der politischen Kultur ab. Ausgehend von grundlegenden ideologischen Inkompatibilitäten lassen sich Bündnisse von Union und Linkspartei oder FDP und Linkspartei zurzeit ausschließen. Und Bündnisse mit rechtsextremen Parteien sind da diese als Paria-Parteien als nicht koalitionsfähig erachtet werden, auch nicht wahrscheinlich. Kommen wir nun zum, das ist noch gerade die Positionierung der Parteien auf den beiden Achsen Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik, wo ich dann bei der Bestimmung der Nähe dann immer noch kurz was zu sagen werde. Kommen wir zum ersten Punkt. Wir haben es auch schon gehört, die beiden Lager, Union und FDP, SPD und Grüne, haben keine sicheren Mehrheiten mehr. Das wären wahrscheinlich die Koalition, die es geben würde. Die Parteien sind ideologisch kongruent. Es liegen keine Differenzen bei zentralen Politikzielen vor. Beide Konstellationen sind auf allen föderalen Ebenen gängig und die persönlichen Beziehungen der Parteieliten sind gut. Fragt man im Politbarometer nach den Präferenzen, sagen, dass Schwarz-Gelb 36% der Wähler gut finden und Rot-Grün 35%. Das sind die höchsten Werte für Koalitionen. Entspricht auch der Besonderheit des Stimmensplittings im deutschen Wahlrecht, das haben wir auch gehört. Und das Regieren in zwei Parteienkoalitionen ist in Deutschland die Regel und entsprechende Koordinationsgremien auch erprobt. Allerdings haben Union und FDP haben eine Mehrheit im Bundesrat, SPD und Grüne, das haben wir auch gehört, kommen nur auf 7 sichere Stimmen, womit wir also wiederum im Hinblick auf die Verflechtung ein Blockadepotenzial der Opposition hätten. Für die Wettbewerbssituation würde das wohl eine Stabilisierung der Lager bedeuten und man könnte spekulieren, ob die Linke als Alternative zu diesem Lagerkartell gestärkt würde. Die Große Koalition, wenn keines der beiden Lager eine Mehrheit erhält, ist in der Regel eine Notlösung. Das haben wir auch nach der letzten Wahl gesehen. Ausreichend inhaltliche Kompatibilität ist gegeben. Das zeigt ja auch die Regierungspraxis. Hinzu kommt noch, dass die Union gerade nach der letzten Wahl ein, wie Perger das nennt, Politikwechsel auf leisen Sohlen vollzogen hat, wie andere europäische konservative Parteien übrigens auch. Der scharfe marktliberale Reformkurs, Stichwort Leipziger Parteitag, wurde abgeschwächt, weil die Parteiführung davon ausgegangen ist, dass ihr das ein Image der sozialen Kälte eingetragen hat. Man versucht, den Arbeitnehmerflügel zu stärken. Nur als Anekdote, in einer Umfrage war Rüttgers der drittbeliebteste SPD-Politiker in NRW. Also so weit kann es da kommen. Sie akzeptiert eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wie man in der Finanzkrise sehen kann, und leistet ein aktiveres Bekenntnis zum Sozialstaat. Oppeland konstatiert, dass es eine Rückkehr zu volksparteilichen Integrationsmustern gebe. An die aktuelle Zusammenarbeit ließe sich leicht anknüpfen und 33% der Befragten finden eine solche Konstellation auch gut. Ohnehin begünstigt das deutsche politische System die Bildung von großen Koalitionen. Der kooperative Föderalismus erzwingt eine Zusammenarbeit und einen konsensualen Politikstil. Dementsprechend kam Manfred G. Schmidt auch zur These, dass Deutschland ein Grand Coalition State sei. Zurzeit, wir haben es gehört, keine Mehrheit im Bundesrat und dennoch haben beide Parteien einen großen Einfluss in allen Länderregierungen, haben also einen guten Ausgangspunkt, um Mehrheiten im Bundesrat zu organisieren. Aber wir haben gehört, im Hinblick auf die Wettbewerbssituation würde eine Fortsetzung der Großen Koalition wahrscheinlich die kleinen Parteien stärken. Nicht gegeben hat es bisher auf Bundesebene die Kooperation von CDU, CSU und Grünen. Das Wahlergebnis ist nicht unbedingt wahrscheinlich, das haben wir in den Umfragen ja gesehen. Allerdings, das wäre jetzt mein Argument, sollten Union und Grüne eine Mehrheit haben und keine andere Zweierkoalition, außer der Großen natürlich, steigt der Druck. Denn beiden Parteien stehen mehr Ämter zu in einem Zweierbündnis, als das in anderen Konstellationen der Fall wäre. Gerade Schwarz-Grün erregt immer ein großes mediales und wissenschaftliches Interesse, weil die Parteien sich noch zu Aufkommen der Grünen diametral entgegenstanden auf der Konfliktlinie Materialismus-Postmaterialismus. Inzwischen ist die Virulenz dieser Konfliktlinie hat nachgelassen. Alle Parteien sind libertärer, ökologischer, frauenfreundlicher geworden. Von daher findet da eine Annäherung statt. Es gibt bestimmte Schnittmengen beim Selbstverständnis. Man könnte auf wertkonservative, christliche, anti-atheistische Wurzeln zurückgreifen. Linhart berechnet allerdings anhand der Wahlprogramme eine sehr große Differenz. Also 1 ist die maximale Differenz, 0 die minimale, er kommt auf 0,72. Aber wie gesagt, Wahlprogramme bei der Union durchaus ein Politikwechsel. Das neue Grundsatzprogramm, und da zitiere ich jetzt Niedermayer, weist bei gesellschaftlichen Fragen eine permissive, also Grundsatzprogramm der Union, permissive Toleranz auf, die niemandem zu nahe tritt und niemanden mehr angreift, in dem sich jeder wiederfinden kann. die Union stellt also gesellschaftspolitisch größere Liberalität zu. Und im Kernbereich konservativer Wertorientierung, Familienpolitik, verkörpert Frau von der Leyen, glaube ich, ganz gut den Paradigmenwechsel. Gleichzeitig sehen wir eine stärkere Betonung der ökologischen Dimension. Nehmen Sie die Themensetzung des G8-Gipfels oder ein Grundsatzpapier des Parteivorstands zur Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz, bezeichnenderweise unter der Führung von Herrn von Beust. Die Grüne sind eine Flügelpartei im sozioökonomischen Konflikt. Der linke Flügel vertritt zwar die Orientierung an sozialstaatlichen Umverteilungskonzepten, der liberale Flügel aber steht für leistungsorientierten Anti-Etatismus und damit verbunden auch pragmatische Anpassungen an gegebene Mehrheitsverhältnisse. Mit dem ökolibertären Flügel könnte sich die Union sicher auf einen Kurs in der Wirtschafts-, Steuer- und Haushaltspolitik verständigen. Der linke, radikaldemokratische Flügel wäre dann eher auf eine Verhinderungsfunktion beschränkt. Aber natürlich gibt es noch genug Konfliktpotenzial in der Innenpolitik, staatliche Überwachung versus Datenschutz und Bürgerrechte und auch bei der Integrationspolitik multikulturelle Gesellschaft gegen Leitkultur. Und Umwelt- und Energiepolitik bleibt natürlich ein Konfliktfeld. Man hat es in Hamburg gesehen, der Streit um das Kraftwerk. Grundlegende kulturelle politische Vorbehalte bestehen also fort. Und die sind eventuell noch tiefer als die eigentlichen programmatischen Differenzen. Bei der Vertrautheit kann man sagen, dass es eine Annäherung gegeben hat durch einen Generationenwechsel. Die jüngeren nachwachsenden Politiker sind weniger durch die Grabenkämpfe geprägt. Gerade der neue Parteivorsitzende Özdemir war Mitglied der sogenannten Pizza Connection, junge Abgeordnete von CDU und Grüne, die sich in den 90er Jahren in Bonn beim Italiener regelmäßig getroffen haben. Von der CDU war Herr Pofalla dabei, Herr Röttgen oder Herr von Kläden. Erste Kooperation gab es auf kommunaler Ebene, hier vor allem auch in NRW. Gerade die lange Dominanz der SPD in der NRW kultivierte eine gewisse Arroganz der Macht, sodass sich die beiden Parteien in der Opposition zusammenfanden. In Köln gab es ein schwarz-grünes Bündnis im Stadtrat und seit diesem Jahr haben wir ja auch in Hamburg das erste schwarz-grüne Bündnis auf Länderebene. Auch hier war es so, dass der Druck zu Gesprächen hauptsächlich durch das Wahlergebnis aufgebaut wurde. Die Koalitionsgespräche begannen, da es keine andere realistische Option gab. Die SPD hatte ja ein Bündnis mit den Linken abgelehnt. Gerade der Stadtstaat, so viel lässt sich sagen, ist sicher ein ideales Versuchslabor als liberale, wirtschaftlich prosperierende Großstadt. Und der Koalitionsvertrag kann vielleicht ein Beispiel sein, wie der Spagat zwischen Wirtschaftsförderung und Umweltschutz geschafft werden kann. Aber der Konflikt um das Kraftwerk zeigt eben auch, wo die Sollbruchstellen sind. Ich würde aber auch die These unterstützen, die wir heute Vormittag schon gehört haben, je besser Schwarz-Grün in Hamburg funktioniert, umso realistischer wird diese Option. Wenn wir die Orientierung der Wähler uns anschauen, kann man sagen, dass die Grünen von heute, über die Flügel ist es klar geworden, keine reine Linkspartei mehr sind. Sie sprechen mit ihren Überzeugungen durchaus Wähler im bürgerlichen Bereich an. Allerdings sind, ich weiß nicht, vielleicht sind da neue Analysen, kommen zu anderen Ergebnissen, aber eigentlich nur ein Drittel der grünen Wähler Stammwähler. Und das ist natürlich auch die Gefahr, wenn die zweite politische Heimat dieser Wähler die SPD ist, dass die sich bei so einem Bündnis dann von den Grünen abwenden oder den Linken sogar zuwenden. Ich würde schon sagen, dass die Grünen immer noch das Problem haben, dass sie eventuell an der 5%-Hürde scheitern könnten. Das Verhältnis der CDU-Wähler zu den Grünen hat sich normalisiert. Ein Bündnis mit den Grünen würde der CDU gerade die Klientel hinzubringen, die sie eigentlich wenig erreicht. In Großstädten, in denen die Grünen stark sind, schwächelt die Union seit Jahren. Und wenn man mal in die Umfragen schaut, ist es tatsächlich so, dass 30% inzwischen der Befragten Schwarz-Grün für gut befinden. Gerade der Charme des Neuen könnte als rhetorische Legitimationsfigur genutzt werden. Sozusagen in Zeiten unklarer Mehrheitsverhältnisse brauchen wir unkonventionelle, unverbrauchte Antworten. Bei der Handlungsstärke sieht es nicht ganz so gut aus. Ein schwarz-grünes Bündnis hätte nur zwei CDU-Länder, regierte CDU-Länder und Hamburg hinter sich. Allerdings ist die Union darüber hinaus in 9 Bundesländern an der Regierung beteiligt, könnte so Mehrheiten organisieren. Der FDP käme allerdings eine starke Vetospielerposition zu. Im Hinblick auf den Wettbewerb nach der Wiedervereinigung etablierte sich die PDS am äußerst linken Rand, wodurch die CDU ein neues Feindbild gewann und die Grünen aus der Schusslinie gelangten. Das hat die Annäherung sicher erleichtert. Und für die Union ist Schwarz-Grün sicherlich bietet einen hohen machtstrategischen Anreiz, denn im Gegensatz zur SPD, die ja mit jeder Partei koalieren kann, hat sie nur 2 Optionen, eben Schwarz-Gelb und die Große Koalition. Die Gefahr für die Union im Wettbewerb ist dabei aber, wenn sie zu weit in die Mitte rückt, könnten rechtskonservative, rechtsextreme Parteien ihr den national-konservativ orientierten Teil der Wählerschaft abspenstig machen. Auch für die Grünen bestehen durchaus Anreize für eine entsprechende Konstellation, denn sie haben eine Abhängigkeit von der SPD und die ja zurzeit eine anhaltende Schwächephase. Dementsprechend gab es auch bei den Grünen Beschluss der Bundesversammlung im Oktober 2005, als eigenständige Kraft neue Bündnisse parlamentarisch möglich zu machen. Ein zweites Modell, was es so noch nicht gab, ist die Jamaika-Koalition, über die ja nach der letzten Wahl viel diskutiert wurde. Die Mehrheit ist hier sehr wahrscheinlich. Für die FDP gibt es 2 Möglichkeiten, eben diese und die Ampel aus der Opposition herauszukommen. Das heißt, im Hinblick auf die Ämter, wir haben es auch gehört, müsste die CDU den Preis nicht nur an die Grünen, sondern auch an die FDP entrichten. FDP gilt stärker als ämterfixierte Partei. Und nach 10 Jahren in der Opposition im Bund könnte man schon erwarten, dass der Druck, endlich wieder Ämter besetzen zu können, durchaus hoch ist. Bei der Kompatibilität sind Union und Liberale sehr nah zusammen, aber die Distanz zwischen Grünen und FDP ist sehr hoch. Linhardt berechnet das mit 0,736. Das heißt, was heißt das in Worten? Es gibt erhebliche inhaltliche Differenzen zwischen einer konsequent marktwirtschaftlich ausgerichteten FDP auf der einen und eben dem linken Flügel der Grünen auf der anderen Seite. Die Liberalen müssten sich also in einem solchen Bündnis stärker sozialliberal ausrichten und vielleicht auf Gemeinsamkeiten bei der politisch-kulturellen Konfliktlinie rekurrieren. Die Grünen plädieren durchaus bei der Steuerpolitik für Subventionsabbau und Subsidiaritätsprinzip, das wäre also eine Gemeinsamkeit. Und man könnte vielleicht sich vorstellen, dass eine Beschränkung auf die Kernfelder stattfindet, das heißt die FDP mit Außen- und Rechtspolitik und die Grünen mit Umwelt- und Verbraucherschutz. Vertrautheit, es gibt in Irland, Finnland und Lettland europäische Vorbilder für eine Jamaika-Koalition, in Deutschland nur auf kommunaler Ebene. Es gab einen zaghaften Versuch in Berlin 2001, der aber scheiterte. Und die wechselseitige Einschätzung war damals mit denen nie. Allerdings könnte man auch in Berlin spekulieren, dass die Orientierung der SPD an den Linken die Opposition hier auch zusammenbringt. Die Orientierung der Wähler, die amtierende Große Koalition stärkt sicher den Wunsch der Wähler nach einer Dreierkonstellation. Die Akzeptanz ist zwar etwas niedriger mit 27%, aber sie steigt durchaus, woraus man vielleicht auch schließen kann, dass die Wähler sich damit abfinden, dass es vielleicht doch Dreierbündnisse geben muss. Handlungsstärke, hier ist der größte strategische Wert einer Jamaika-Koalition, wenn man jetzt mal strategisch denkt, denn wir haben es auch von Herrn Decker gehört, die Jamaika-Koalition verfügt über 39 der 69 Stimmen im Bundesrat. Im Regierungsalltag haben wir aber natürlich das Problem, dass eine Abstimmung unter 3 Partnern in einer Koalition schwieriger ist als bei 2 Parteien. Für den Wettbewerb würde das bedeuten, dass die Union doppelt profitiert. Sie hätte also bei einer Jamaika-Koalition dann auch die Option auf Schwarz-Grün verstärkt. Und für die Union ist die Jamaika-Option das einzig realistische Dreiparteienbündnis, während die Grünen hier 3 Optionen haben. Die Union könnte daher also zu weitreichenden Zugeständnissen inhaltlicher oder personeller Art bereit sein, um diese Koalition und Machtoption hinzuzugewinnen. Die Grünen wären als Scharnierpartei damit sehr gut positioniert, bei allen Koalitionsoptionen dabei, vielleicht im Sinne eines Korrektivs auf der ökonomischen Konfliktachse. Problematisch bleibt hierbei die Zusammenarbeit von Grünen und FDP. Hier ist ja auch die inhaltliche Distanz am größten, da sich aber auch im Wettbewerb die beiden Parteien als Hauptkonkurrenten sehen. Und Westerwelle, Parteichef der FDP, sucht dementsprechend auch die Abgrenzung in einem Strategiepapier. Zitat: Die Grünen sind mit ihrem kollektivistischen und staatsbürokratischen Grundansatz ein politischer Gegner und kein strategischer Partner der FDP. Die Ampelkoalition, auch hier ist die Mehrheit wahrscheinlich. Wir haben gesehen, dass die SPD eine wesentliche Positionsverschiebung unter Bundeskanzler Schröder vorgenommen hat, nämlich vornehmlich in der ökonomischen Konfliktdimension, dass sie stärker pragmatisch-zentristische Positionen eingenommen hat. Gab es eine gewisse Unklarheit vielleicht über den Kurs unter Kurt Beck, aber jetzt mit Steinmeier und Müntefering könnte man erwarten, dass also der Agenda 2010-Kurs fortgesetzt wird und der durchaus nicht weit von der FDP vielleicht entfernt ist. Über FDP und Grün das Verhältnis habe ich ja schon was gesagt. Ich gehe jetzt mal mehr auf SPD und FDP ein, die auf der gesellschaftspolitischen Konfliktlinie ohnehin sehr geringe Differenzen haben und eben höhere, wenn dann auf der ökonomischen. Auch hier wäre eine Entschärfung denkbar durch die Konzentration der Liberalen auf die Außen- und Rechtspolitik. Das sind die Zahlen aus dem Politbarometer, also die Befragten, die diese Koalition gut finden oder schlecht finden. Wenn wir uns die Vertrautheit anschauen, kann man sagen, dass klar Rheinland-Pfalz, lange Rot-Gelb, regiert gerade unter Beck. Es gab zwei Beispiele für Ampelkoalition, das war einmal in Bremen, 91 bis 95, das allerdings von den Medien und Bürgern als permanentes Krisenbündnis wahrgenommen wurde, ohne eine tatsächliche Problemlösungskompetenz und scheiterte dann auch an Streitigkeiten zwischen FDP und Grünen. Die SPD sah sich in der Rolle des Brandlöschers oder Feuerlöschers. Immer wenn die Kleinen stritten, mussten sie sozusagen eingreifen. In Brandenburg gab es nach der Landtagswahl 1990 eine Ampelkoalition, die an Streitigkeiten zwischen SPD und Bündnis 90 den Grünen scheiterte, wegen der Stasi-Kontakte von Stolpe. Aber hier waren es auch einzigartige Umstände für die Koalition. Bündnis 90 und FDP als Mitglieder der ehemaligen Blockpartei fremdelten mit den etablierten Bonner Parteien, weshalb der Konflikt zwischen Wirtschafts- und Umweltpartei vielleicht hier suspendiert war. Also beide Male waren die Fliehkräfte innerhalb der Koalition zu groß. Wie gesagt, 26% finden eine solche, nach dem Politbarometer, finden eine solche Konstellation gut, 48% schlecht, aber auch hier steigen die Zahlen von sehr niedrigen 8% 2005 auf 17 2006 und jetzt eben schon auf 26%. Und fragt man nach der von der FDP beschlossenen Offenheit für neue Koalitionsmodelle, finden das 60% der Befragten gut. Handlungsstärke ist allerdings hier klar negativ zu sehen. Eine solche Koalition hätte ein sehr schlechtes Standing im Bundesrat, eben nur Rheinland-Pfalz und Bremen. Und somit würde eine Ampelkoalition auf eine verkappte Allparteienregierung hinauslaufen, nur unter Ausschluss der Linken eben. Im Wettbewerb könnte man allerdings noch anmerken, dass gerade der SPD ein gewisses Drohpotenzial gegenüber der FDP zukommt, nämlich mit Stimmen von den Linken den Kanzler zu wählen und die FDP somit in eine Ampelkoalition eingebunden werden könnte. Auch hier könnte man vermuten, dass es wiederum eine Stärkung der Linken im Wettbewerb bedeutet, als linke Alternative zur Ampelkoalition. Die letzte Option ist die Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Wahlergebnis, ja, schon jetzt haben die Parteien eine Mehrheit im Parlament. Wir haben gehört, dass die linke Mehrheit aber vielleicht nicht so sicher ist, wie sich das viele wünschen. Es gab ja ein unmoralisches Angebot von Lafontaine, damals noch an Kurt Beck: Wenn der Mindestlohn durchgesetzt wird, die Rentenformel wiederhergestellt, Hartz IV zurückgenommen, die Truppen aus Afghanistan zurückgezogen werden, kann Beck morgen Kanzler sein. Dazu ist es nicht gekommen. Und bis zur hessischen Landtagswahl galt es eigentlich auch sicher, dass in den alten Bundesländern oder auf Bundesebene sich die linke Mehrheit nicht als parlamentarische Mehrheit konstituiert. Von der SPD-Führung wurde bisher die Politikfähigkeit der Linkspartei aus inhaltlichen Gründen in Frage gestellt. Nach der Berechnung von Linhart ist allerdings die Differenz zwischen den drei Parteien am geringsten von allen Dreierbündnissen. Und es würde wohl auf eine Stärkung des linken Flügels jeweils bei der SPD und bei den Grünen hinauslaufen. Man könnte sich also eine linke Wirtschaftspolitik und Steuer- und Sozialpolitik vorstellen. In der Gesundheitspolitik gäbe es Gemeinsamkeiten, die Bürgerversicherung, und auch bei Positionen wie Frauen und Familie oder Bildung finden sich sicher ähnliche Positionen. Die Grünen wären mit ihrem ökolibertären Flügel dann das ökologische oder ökonomische Korrektiv. Konfliktstoff ganz zentral, Außen- und Sicherheitspolitik. Herr Korte hat mal im Aufsatz geschrieben, was die Linken bräuchten, wäre ein außenpolitisches Godesberg. Denn hier wäre Bewegung von den Linken notwendig, um überhaupt hier in einem Koalitionsformat denken zu können. Von den Linken würde die größte programmatische Beweglichkeit gefordert. Bei der Vertrautheit kann man nun sagen, dass gerade Oskar Lafontaine sehr unbeliebt ist bei der SPD-Führung. Das wäre also ein Hindernis. Allerdings koaliert die SPD ja mit der Linkspartei auf Länderebene in den neuen Bundesländern. Wovereit hat in Berlin ja nach der letzten Abgeordnetenhauswahl, obwohl eine Mehrheit für Rot-Grün möglich gewesen wäre, gesagt, er möchte die Koalition mit den Linken fortsetzen. Gerade als ausschlaggebender Grund hat er die Verlässlichkeit angegeben. Und er ist es auch, der, Zitat, keine Tabus für ein Bündnis links von der Mitte aufbauen möchte. In Hessen ist die erste Zusammenarbeit in den alten Bundesländern gerade gescheitert. Aber wir haben auch schon das Saarland angesprochen. Da wird es sicher noch mal interessant nächstes Jahr. Gerade eine aktuelle Umfrage aus der Saarbrücker Zeitung. Die CDU würden 38% wählen, die SPD 25%, die Grünen 5%, die FDP 6% und die Linke käme auf 23%. Also da wird es sicher dann auch spannende Koalitionsverhandlungen geben. Allerdings, fragt man die Wähler, ist eine solche Koalition sehr unbeliebt. Also nur 17% finden die gut, 67% lehnen sie ab. Und das bleibt auch auf niedrigem Niveau. Da ändert sich also nichts dran. Handlungsstärke wäre wiederum schwierig im Bundesrat. 11 von 69 Stimmen hätte eine entsprechende Koalition. Und da würde vielleicht das zum Tragen kommen, was wir auch schon heute Vormittag gehört haben, dass es wiederum den Anreiz gibt, auf Länderebene, gerade in den neuen Bundesländern, vielleicht stärker rot-rote Koalitionen zu bilden. Im Hinblick auf den Wettbewerb hat man gesehen, nach der hessischen Landtagswahl, dass allein die Diskussion um solch ein Bündnis die SPD in eine innerparteiliche Zerreißprobe führt, jetzt außerhalb Ostdeutschlands, denn da wird ja eher die Frage diskutiert, ob die SPD auch als Juniorpartner in Bündnis mit den Linken gehen würde. Dennoch zur Wahl 2009 ist eine solche Konstellation wohl nicht möglich und die Befürworter einer solchen Option in der SPD setzen daher wohl auf eine kurzfristige Abgrenzung, aber bei einer mittelfristigen Offenhaltung einer solchen Option. Ganz zentral ist hierbei die Entwicklung der Linken und da hat Herr Haff, der hier neben mir sitzt und da vielleicht gleich noch was zu sagen kann, eine interessante Parallele in seinem Buch gezogen zu der Entwicklung der Grünen, nämlich die ja genau vielleicht, man wird es sehen, einen ähnlichen Weg gegangen sind, also am Anfang als Außenseiter gescholten, als Extremisten und die sich dann über verschiedene Modelle der Tolerierung der Koalitionen auf Länderebene angenähert haben und jetzt eben auf Bundesebene in einer Koalition waren und jetzt schwarz-grüne Bündnisse möglich sind. Also vielleicht nimmt die Linke im Hinblick auf eine innerparteiliche Mäßigung einen ähnlichen Weg, der aber dann eben, ich glaube, mit innerparteilichen Konflikten und auch elektoralen Niederlagen einhergehen würde. Gut, das war das, was ich sagen wollte. Kurz nochmal das Fazit. Die Frage war, was bedeutet das fluide Fünf-Parteien-System für die Regierungs- bzw. Koalitionsbildung? Nochmal stichwortartig, was ich gerade zusammenfassend, was ich gerade gesagt habe. Grundlegend bleiben die wahrscheinlichsten Optionen eine Koalition aus Union und FDP oder Sozialdemokraten und Grünen. Aber aufgrund der Schwächephase der SPD nochmal erstere. Doch hier ist eben die Mehrheit unsicher und sollte jetzt keines dieser beiden Lager eine Mehrheit erhalten, wäre das Coalition Game eröffnet. Die Große Koalition bleibt eine Notfalloption, aber sicherlich keine erste Wahl, da der Ämterprofit hierbei für die beiden großen Parteien geringer ausfällt und die Fortsetzung eben auch die kleinen Parteien wiederum stärken würde. Damit besteht für die Parteiführung von Union und SPD ein starker Anreiz, ein machtstrategischer Anreiz zur Erweiterung der Koalitionsoptionen, und sie werden wohl FDP und Grüne heftig umwerben. Zentral ist dabei, das hat man gesehen, ob FDP und Grüne zusammenarbeiten können, denn solange die SPD noch die Linken ablehnt als Partner, gibt es kein Dreierbündnis ohne diese beiden. Die inhaltliche Nähe der linken Mehrheit, wie ja die Analyse von Linhardt auch gezeigt hat, macht aber deutlich, dass eine linke Mehrheit langfristig, hängt natürlich von den Wahlergebnissen ab, doch denkbar ist, sofern sich die Linke vielleicht in bestimmten Politikfeldern mäßigt, oder da wird man die Entwicklung verfolgen müssen. Allerdings gibt es eine gewisse Asymmetrie bei diesen Dreierkonstellationen. Wir haben das auch schon gehört, ein Dritter stößt zu einer etablierten Kooperationsformation, die gemeinsam eine Erfahrung haben, auf personeller und inhaltlicher Nähe basieren, und man findet sich vielleicht dann stärker in der Rolle des Verhinderers wieder. Und es wird ein anderes Regieren geben in Dreierkonstellationen, vielleicht mehr ein Aushandeln statt einem Durchregieren, und hier fehlen dann sicherlich auch noch die erprobten Instrumente, um so ein Dreierbündnis steuern zu können. Es könnte sich vielleicht auch ein neues Muster entwickeln, das hat, glaube ich, Herr Niedermayer auch schon vorhin so gesagt, wie Koalitionen künftig auch geschlossen werden könnten, eben nicht mehr als Zusammengehen der Parteien, die sich inhaltlich am nächsten stehen, denn die nehmen sich ja innerhalb ihres Lagers die Stimmen untereinander weg und stehen im Wettbewerb um die gleichen Wählergruppen, sondern als Addition zweier oder mehrerer Parteien aus unterschiedlichen Lagern, die sich vielleicht nicht überschneiden und gerade deshalb ergänzen. Da habe ich ganz zum Abschluss ein Zitat von Anja Heiduck, das ist die Hamburger Umweltsenatorin, die in einem Gespräch mit Ole von Beust, das die Zeit geführt hat, gesagt hat, wir sind keine Koalition der Schnittmengen, sondern der programmatischen Ergänzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja. Vielen Dank, Herr Swittek. Jetzt machen wir es wieder wie gehabt. Nicht so viel mit Zeit wie bei den vorherigen Runden zur Diskussion, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten haben wir auf jeden Fall. Machen wir mal zwei kurze Fragen und dann die Gelegenheit zur Antwort. Hier vorne gleich. Und
ja, ich wollte
es Herr Niedermayer.
und da die Leute in Diskussion kommen, alles unterschiedlichen Ergebnissen. Also ist das ein bisschen schwierig. Die zweite Bemerkung, die Determinante der Orientierung der Wähler. Also Koalitionsentscheidungen werden getroffen von Parteiführung und müssen dann legitimiert werden durch die Parteibasis in Form von Parteitagen und auch natürlich durch die Fraktionen später, weil ja der jeweilige Ministerpräsident dann gewählt werden muss, oder der Kanzler. Die Wählerorientierung, glaube ich, spielen bei neuen Koalitionsoptionen, die angedacht werden, nicht in dem Sinne eine Rolle, dass man sagt, wie orientieren sich die Wähler denn momentan gegenüber diesen Koalitionen und dass man dann sagen kann, die Politbauer wieder gucken kann, 43% sind dafür, 40% dagegen, sondern neue Koalitionsoptionen werden in der Regel, und da bin ich mir auch sicher, dass das 2019 passiert, nicht vorher angekündigt, sondern sie werden nachher gemacht, wenn sie rechnerisch möglich sind. Und wenn das so läuft, dann spielen nicht die momentane Orientierung der Wähler eine Rolle, sondern dann überlegen sich die Parteiführung, wie werden die Wähler auf die nach der Wahl geschlossenen Koalition bei der nächsten relevanten Wahl reagieren. Und dann muss ich mit in Rechnung stellen, dass man diese Orientierung ja auch verändern kann bis zur nächsten relevanten Wahl. Wenn nämlich eine Koalition dann gut arbeitet, dann sind die Wähler 3 Jahre später oder 4 Jahre später ganz anders gegenüber eingestellt als momentan. Und das wird man in Hamburg sehen, wenn die Hamburger Koalition gut arbeitet, werden die Wähler das nächste Mal ganz anders reagieren. Und darauf gucken dann die Parteiführung. Und die dritte Bemerkung, was ein bisschen untergegangen ist, was ich aber einigen der Akteure auch durchaus unterstellen möchte, sind persönliche Interessen der Akteure. Ja? Denn es gibt ja auch Leute, die wollen Minister werden und das können sie nur in wenn sie an die Regierung drankommen. Und es gibt Leute, die waren schon so lange nicht mehr Minister, dass sie unbedingt Minister werden müssen, sonst gräbt ihnen ihre Partei das Wasser ab und sie werden das nächste Mal nicht mehr Parteivorsitzende. Also das, denke ich, spielt auch mit einer Rolle. Man muss es auch, denke ich, mit einbeziehen. Das lässt sich nicht so einfach in die schöne Variable mit einziehen, aber es spielt, glaube ich, hinter den Kulissen eine ganz große Rolle.
Danke. Möchten Sie antworten?
Ja. Also ich glaube, das, was Herr Niedermeyer gesagt hat, beantwortet auch so ein bisschen die Frage nach der Lüge von der Mehrheit in Hamburg. Es ging ja darum, dass der Druck zu verhandeln nach der Wahl entstanden ist. Also das Ergebnis der Wahl hat ja die Parteien vor die Konsequenz gestellt. Wir haben jetzt keine Mehrheiten für... Gut, man muss, was heißt vorher klar, Umfragen sind Umfragen, Wahlen sind Wahlen, man muss natürlich schon die Wahl abwarten und gucken, was ist das Ergebnis und dass vorher strategisch gehandelt wird oder vielleicht hinter den Kulissen auch schon Dinge besprochen werden. Aber ich wollte nur zeigen, dass in Hamburg gerade durch das Wahlergebnis eben der Druck aufgebaut wurde, dass man sagt, also es wurde zwar vorher ausgeschlossen, aber die SPD hat eine Koalition mit den Linken abgelehnt und dann blieb als Zweierbündnis oder neben der Großen Koalition dann eben nur Schwarz-Grün. Und das hat diesen Druck aufgebaut, dass Gespräche angefangen wurden und dann hat man sich in den Gesprächen geeinigt. Bei dem Politbarometer, ob das jetzt rechter ist als andere Umfrageinstrumente, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da trifft natürlich auch wieder das zu, was Herr Niedermeyer gesagt hat, das sind jetzt Momentaufnahmen und eigentlich interessant wird es dann nach der Wahl, wenn man die Leute dann zu bestehenden Koalitionsformaten befragt. Ich wollte damit nur zeigen, dass es eben schon Unterschiede gibt, dass einerseits die Zustimmung für Dreierbündnisse wächst, also dass das mehr wird und dass es schon nochmal aber Unterschiede gibt, welche Dreierbündnisse gewünscht werden. Und ich glaube, dass gerade wenn sich die Großparteien an der Mitte orientieren, dass sie dann auch darauf achten, was wollen denn nun die Wähler oder wo ist denn die Mehrheit vielleicht leichter zu bekommen als mit unpopulären Konstellationen, dass es zumindest als weicher Faktor mit einfließt. Die Quantifizierung der Position, das stimmt natürlich, da gibt es ganz viele Modelle und manche sind besser und schlechter. Es ist ja auch die Sache, man hat ja gesehen, es waren die Wahlprogramme und nach der Wahl gab es eine große Koalition und dann änderte sich auch ganz viel in den Positionen auf einmal. Das heißt, es ist auch nur bedingt noch gültig, was dann anhand der Wahlprogramme ausgerechnet wurde. Ich hab das leider nur sehr kurz gezeigt, das war ja der zweidimensionale Raum. Also Linhart berechnet das auf Grundlage dieser Daten in einem zweidimensionalen Raum auf der Achse Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik und berechnet dann die Distanzen zwischen den einzelnen Parteien. Und ich habe das nur mal so ein bisschen hinzugenommen, um auch zu zeigen, wo die Differenzen liegen, und habe dann immer so ein bisschen versucht, das nochmal anhand der einzelnen Politikfelder zu konkretisieren. Also wo sind denn Gemeinsamkeiten und Trennendes? Orientierung der Wähler, habe ich gerade noch gesagt, persönliches Interesse der Akteure habe ich versucht zu fassen unter der Ämterfixierung. Ne? Also dass man eben sagt, die FDP ist eine Office-Seeking-Partei, die sehr stark an Ämtern orientiert ist, und deshalb wird für sie auch der Druck eben höher, dann vielleicht ein Dreierbündnis einzugehen, weil man nicht in die Opposition möchte, weil man endlich mal wieder ein Amt möchte oder weil jemand Wichtiges in der Partei Außenminister werden möchte. Also das ist natürlich so, dass diese Ämterfixierung eine große Rolle spielt, und dann müsste man nochmal gucken, die Partei ist nicht nur ein einheitlicher Akteur, sondern es gibt einzelne Akteure innerhalb der Partei, die vielleicht diese Ziele auch nochmal anders gewichten, und dass jemand da vielleicht doch bereit ist, noch mehr an Inhalten abzugeben, weil er unbedingt dieses Ministeramt möchte. Vielleicht, das habe ich so ein bisschen versucht, unter dem Punkt Ämterfixierung einfließen zu lassen.
Danke. Cornelia Hildebrand, Helge Mewes. Hört man ja häufig aus der Mengentheorie jetzt Schnittmengenmodell, Ergänzungsmengenmodell. Vielleicht können Sie darauf gleich antworten.
Wie gut das funktionieren kann, bin ich mir auch nicht sicher. Es ist, glaube ich, erstmal eine interessante Denkfigur, deshalb habe ich so aufgenommen. Und weil es auch gut zu dem Zitat passte, ne, weil Frau Heiduck das genau in dem Gespräch gesagt hat. Es ist natürlich schon so, dass, glaube ich, die Lager noch eine gewisse Prägekraft haben und dass eben diese Koalition auch die wahrscheinlichsten sein werden, wenn sie denn Mehrheiten bekommen. Und dass diese Dreierbündnisse nicht angestrebt werden, aber dass man dann auch eben eine Begründung dafür braucht. Und das wäre eine mögliche Begründung, um zu sagen, wie finden sich jetzt lagerübergreifend Parteien zusammen. Ich habe es gesagt, so vielleicht, dass man sich auf bestimmte Kernkompetenzen beschränkt. Natürlich haben die Parteien in allen Politikfeldern Positionen, aber dass man sich beschränkt auf bestimmte Kernbereiche. Oder dass man, das finde ich bei diesem Schwarz-Grün, schwingt immer so mit, sehr interessant, so dieser Charme des Neuen. Also zu sagen, ja, wir haben jetzt schwierige Zeiten und sind unklare Mehrheiten und wir finden jetzt deshalb zusammen als gemeinsames Projekt, als Antwort, als sucht man sich die gemeinsamen bürgerlichen Wurzeln, die vielleicht mit dem ökolibertären Flügel da sind, und baut sich diese Geschichte, aufgrund der man dann zusammenarbeitet. Und man wird in Hamburg natürlich so ein bisschen sehen müssen, ob das funktioniert. Also waren das jetzt Funktionäre, die das entschieden haben, die also gerne mitregieren wollten, und das fliegt dann irgendwann auseinander, die Koalition, oder der Wähler straft es ab. Wie geht es dann aus? Aber wenn das ein erfolgreiches Bündnis ist und die vom Wähler die Problemlösungskompetenz der Regierung als hoch erachtet wird, dann könnte das natürlich ein Modell sein.
Frage noch? Dann stelle ich mal schneller eine hinterher, wenn ich das darf. Wir sind ja hier im etwas linkeren Kontext, da kann man ja auch vielleicht mal eine ketzerische, klassenkämpferische Frage noch mit hineinwerfen. Es gibt ja noch ein paar andere Spieler mit auf dem politischen Feld, oder die damit bestimmen, ob Koalitionen zustande kommen oder nicht, die vielleicht irgendwie bei ihren Einflussfaktorenmodell nicht auftauchen. Also reden wir über Wirtschaftsverbände oder auch die entsprechenden privaten Massenmedien, die da eine Rolle spielen. Die nehmen ja sehr direkt auch Einfluss auf derartige Meinungsbildungsprozesse. Wie kommen denn die jetzt bei Ihnen davor?
Sie haben bei Hamburg eigentlich nur die Landesebene betrachtet. Aber ich denke, bei der Entscheidung Hamburg hat doch in sehr starkem Maße die Bundesebene eine Rolle gespielt. Also die Vorstellung, die im Bundesvorstand in der Bundestagsfraktion der Grünen vorhanden waren und genauso bei der CDU, weil es doch meines Erachtens darum ging, eine neue Option für beide Parteien zu eröffnen. Und Hamburg sich geradezu angeboten hat, mit den Grünen und mit der CDU, die dort sagen wir, als weltoffen, modern etc. sich dargestellt hat, ganz anders als man gegen die CDU hier in Berlin.
Ja, also zu den anderen Akteuren, es ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Modell, wo ich versucht habe, so ein paar Faktoren zu bündeln. Das deckt natürlich nicht alles ab und bestimmte Ketten, wie dann bestimmte Dinge passieren oder aufeinander Auswirkungen haben, bildet das jetzt vielleicht nicht ab. Ich glaube, die Umwelt, die ich jetzt vielleicht nur über die Orientierung der Wähler hinzugenommen habe, spielt natürlich eine Rolle, aber lässt sich vielleicht schwer jetzt noch zusätzlich in so ein Modell packen. Vielleicht ist es eben auch so, dass gerade bei den neuen Bündnissen es so ist, dass die eben vorher auch nicht unbedingt auf der Tagesordnung stehen und dann eben passieren und dann im Nachhinein begleitet wird, wie bewerten jetzt die Wähler oder die Sympathisanten eine entsprechende Konstellation. Also auch wenn jetzt eine Koalition von SPD, Linken und Grünen negativ bewertet wird und es kommt dann doch in einem Bundesland dazu, dann werden die Karten natürlich neu gemischt und dann kann man natürlich gucken, vielleicht finden die doch eine gute gemeinsame Arbeitsgrundlage, gerade auf Länderebene, wo ja auch die Politikfelder begrenzt sind. Das ist ja eigentlich dann oft der Pfad, dass es auf kommunaler Ebene beginnt und dann auf Länderebene hin zur Bundesebene. Und ja, aber die Medien oder die Wirtschaftsverbände habe ich jetzt in das Modell. Ich glaube, das würde dann überkomplex, wenn man das noch mit einbezieht. Ja, in Hamburg, also ich glaube, wenn man die Akteure auf kommunaler Ebene oder Länderebene fragt, wie ist denn der Einfluss der Bundesebene, dann sagen die immer, der ist nicht da. Wir können hier selbstständig frei entscheiden, was wir machen wollen. Aber die Verbindungen sind natürlich schon da. Und ich denke, dass es da auch sicher Konsultationen gab und dass das abgesprochen wurde und dass gerade im Fall Hamburg die Parteiführung der CDU, wie ich auch gesagt habe, ne, dieser Anreiz ist da, wahrscheinlich gesagt hat, ja, probiert das mal aus, das ist gut, das passt. Während, ich habe das erwähnt, die schwarz-grüne Koalition im Kölner Stadtrat als erste Millionenstadt, ist auf kommunaler Ebene, obwohl es eine Millionenstadt ist, aber ist nochmal was anderes als Länderebene, die wurde damals eher ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil man gesagt hat, ja, jetzt gerade passt dieses neue Modell nicht so. Und wir wollen das nicht, dass das als Modell so hochgehangen wird. Und da gab es dann nach Zeitungsberichten Anruf, bitte nicht hier als neues Modell kundtun, sondern einfach sagen, das ist eine Notlösung in schwierigen Zeiten. Also die Verbindungen sind da und wirken halt in bestimmte Richtungen.
Gut, vielen Dank, Herr Zwittek. Es kommt ja mal darauf an, erstmal zu verstehen, was ein Modell besser kann als bisherige Modelle und nicht gleich zu verstehen, was ein Modell nicht kann. Insofern danke ich Ihnen jetzt für die Diskussion. Wir sind leider im Zeitverzug. Herr Niemeyer, vielleicht können Sie in der nächsten Runde Ihre Frage noch mit einschieben.